Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Magdalena, die uns von ihrer Geburt im Geburtshaus in der 42. Schwangerschaftswoche, also bei IT plus 12, erzählt. 41 plus 5, könnte man auch sagen. Und sie redet über ihre sehr lange Austrittsperiode. Sie wusste nämlich nicht, dass ihr Kind ein Sternengucker-Baby ist, was dann aber erklärt hat, warum diese Pressphase oder Austrittsperiode so lange gedauert hat. Und sie erzählt uns auch noch über die Stillschwierigkeiten, die sie hatte und das Glück, eine Stillberaterin gefunden zu haben, die eine Expertin auf dem Gebiet verkürztes Zungenband ist, die das dann auch bei ihrer Tochter gleich schnell erkannt hat und so die richtigen Maßnahmen eingeleitet werden konnten. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich mich wie immer erst einmal bei all denjenigen bedanken, die den Podcast schon bewertet haben und mir eine Review geschrieben haben, und an alle anderen die große Bitte, wenn du noch keine Sternebewertung in deiner Podcast-App hinterlassen hast oder eine Review geschrieben hast, dann tu das doch bitte. Das hilft mir einfach, dass der Podcast in den Rankings der Podcast-Apps höher steigt, sodass er dann einfach mehr Leuten angezeigt wird. Da bin ich immer super dankbar für. Also am besten jetzt gleich, bevor die Folge anfängt, kurz pausieren, eine Bewertung hinterlassen, den Podcast abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, das hilft auch. Und ja, dann geht's jetzt los mit der Geburtsgeschichte von Magdalena. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Magdalena. Schön, dass du uns heute deine Geburtsgeschichte erzählst.
Ja, schön, dass ich das machen kann. Ich freue mich schon.
Magst du dich kurz vorstellen, Magdalena? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Also, mein Name ist Magdalena. Ich bin, oh Gott, was sagt man da jetzt am besten? Also, ich bin 35 Jahre alt. Na, das stimmt, ich bin 34, aber ich werde bald 35. Ich denke mir schon vor in diesen Situationen. Ich bin Lehrerin, ich lebe in Wien und habe jetzt seit einem halben Jahr eine Tochter mit meinem Mann gemeinsam. Genau, also es geht hier um mein erstes Kind.
Bevor wir mit der Schwangerschaft und Geburt deiner Tochter anfangen, möchte ich gerne wissen, was du über deine eigene Geburt weißt.
Ich weiß ein bisschen was, aber eigentlich so, wenn es ums Eingemachte geht, weiß ich relativ wenig. Was ich weiß, und das passt perfekt zu meiner Familie, ist, dass ich am Dienstagabend mich auf den Weg gemacht habe. Also da sind die Wehen eingesetzt bei meiner Mutter, und das weiß ich, weil Dienstagabend war immer Chorprobe und Kapellenprobe, und das hat mein Vater geleitet, und der ist dann um 10:30 nach Hause gekommen, und meine Mutter hat dann gesagt, du, ich glaube, es geht los, und um 2:40 war ich da. Also ich bin das dritte Kind, ich bin die dritte Tochter, und bei mir ging es schon sehr, sehr schnell. Genau, das weiß ich, und viel mehr auch nicht. Ja.
Okay. Und war das dann in deiner Kindheit auch immer noch so, dass Dienstag immer der Chorprobentag?
Ja, ja. Ich bin auch noch am Dienstag in die Chorprobe gegangen.
Okay, also eine richtige Familientradition.
Ja.
Deine erste Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Nein, nein, das war absolut geplant. Also, ein absolutes Wunschkind. Wir haben im Sommer, im Juli geheiratet und danach dann beschlossen, passt, jetzt probieren wir es. Ich hatte schon ein Dreivierteljahr vorher mit symptothermalen Verhütungsmethode begonnen, obwohl ich damals noch das Gynefix drin hatte, aber ich habe es einfach so als Testrun für ein paar Monate gemacht und fand es auch sehr spannend, weil ja, man lernt einfach sehr viel über seinen eigenen Körper, wenn man das macht. Und dadurch wusste ich halt dann auch schon, als wir dann quasi offiziell gestartet haben, wusste ich dann schon, okay, jetzt habe ich einen Eisprung oder jetzt geht es um nichts, aber ja. Und dann, glaube Anfang November, genau, hat es dann geklappt. Ja, wobei zwischenzeitlich rund um meinen Eisprung mein Mann auch immer wieder mal nicht da war, weil der ist oft beruflich unterwegs, insofern, genau. sind ein paar Monate verstrichen, einfach so.
Ja, du hast gesagt, ein Dreivierteljahr vorher hast du angefangen mit der symptothermalen Methode. Wann hast du aufgehört zu verhüten? Weil du gerade gesagt hast, du hattest, ich habe den Markennamen jetzt.
Also dieses Günthers Kupferkettchen.
Ah, okay, weil so. die Kupferkettchen.
Ich habe im, glaube ich, Oktober begonnen mit der symptothermalen Methode, einfach um mich einzugrooven. Und das Günefix oder das Kupferkettchen habe ich dann im Februar oder März entfernen lassen. Genau, und dann hast, also ab Februar, März war es dann wirklich nur mehr symptothermale Methode und dann nach der Hochzeit, also dann mit Anfang August, haben wir dann nicht mehr verhütet, beziehungsweise, also halt, genau, zum richtigen Zeitpunkt kein Kondom mehr verwendet.
Ja. Als du dann schwanger warst, hast du es gleich selber gemerkt oder hast du zu dem Zeitpunkt auch schon immer getestet?
Nein, ich habe mir es gedacht und war dann, ich habe rund um meine Hochzeit, also rund um diesen Juli, auch noch die Diagnose bekommen, ich habe stillen Reflux. So, dann habe ich Anfang September mit einer Reflux-Diät begonnen und deshalb war dann auch mein Zyklus ein bisschen all over the place, weil ich dann ich bin ein bisschen ins Untergewicht gerutscht, weil ich kann sehr diszipliniert sein und habe mich ein bisschen zu sehr an diese Diät gehalten und hatte dann irgendwie nicht mehr, ich glaube, ich hatte dann schon ein bisschen unter 60 Kilo und ich bin also 80, das war dann einfach schon spur wenig und das habe ich dann am Zyklus gemerkt, weil mein Eisprung dann einfach immer eine Woche verspätet kam. Also ich hatte dann plötzlich einfach 5 Wochen Zyklus, so ungefähr. Das hat mir dann Sorgen gemacht, eben wegen dem Kinderwunsch, dann war ich bei meiner Gynäkologin und zu dem Zeitpunkt, wo ich bei meiner Gynäkologin war, war ich aber schon schwanger. Aber das hat man halt noch nicht, sie hat es noch nicht gesehen und es war noch ganz, ganz früh. Und dann bin ich, glaube ich, 1-2 Wochen später nochmal angetanzt und dann hat sie mir es auch bestätigt. Und dazwischen habe ich einen Frühtest gemacht, genau. Nämlich am Donnerstagabend, weil am Freitag war ich eingeladen zu einem Mother Blessing von einer lieben Freundin. Und ich habe mir gedacht, ich bin dann morgen bei einem Mother Blessing. Es geht die ganze Zeit darum, ums Kinderkriegen, ums Schwangersein. Und ich glaube, ich möchte einfach wissen, ob das jetzt bei mir auch Realität ist oder nicht. Und dann, genau, habe ich das eben eruiert.
Wie schön. Hattest du im ersten Trimester viele Symptome und hast du vor allen Dingen auch diese Reflux-Diät beibehalten oder hast du dann wieder was geändert? Weil das klingt ja nach sehr restriktiver Diät, gerade wenn du Gewicht verloren hast.
Ja, ich habe einfach... ich habe dann schon mit Anfang November, glaube ich, hat dann jeder gesagt, bitte iss wieder normal und pfeif drauf, weil... Das macht einfach keinen Sinn in dem Sinn. Ich habe wieder normal gegessen. Für ungefähr einen Monat hatte ich ein schönes kulinarisches Leben und dann kamen die ersten Schwangerschaftssymptome daher mit, in meinem Fall, einem unbändigen Hunger. Also ich habe gefühlt Dauer gefuttert. Und das kenne ich so jetzt nicht. Also ich habe immer viel Hunger und ich muss wirklich regelmäßig essen. Ich bin kein Mensch, der Mahlzeiten auslassen kann. Aber das war echt sondergleichen. Also ich bin im Lehrerinnen, ich bin im Unterricht und das mache ich nie, gestanden und habe gefuttert und gefuttert und bin im Unterricht raus und habe zu meiner Kollegin gesagt, Entschuldigung, ich muss jetzt zum Buffet, ich muss mir jetzt ganz schön was zum Essen kaufen. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Also das war dieses erste Symptom, dieser ganz, ganz starke Hunger und ganz viel essen müssen. Und ich glaube, das war, also ich bin keine Ärztin, aber ich hatte immer ein bisschen zu wenig Gewicht. Vielleicht war das einfach mein Körper, der gesagt hat, hey, du musst jetzt wieder rauf. Bisschen Reserven anfuttern. Und dann kam die Übelkeit. Und die ist sehr lange geblieben. Genau. Also bis, glaube ich, 25. Woche. Und das war echt ekelhaft. Also für mich persönlich war der Anfang der Schwangerschaft nicht schön. Aber, also einfach, weil ich sehr gerne esse und plötzlich konnte ich nicht mehr den Kühlschrank aufmachen, weil ich mich dann einfach übergeben musste. Also ich finde, der Geruch des Kühlschranks war der absolute Endgegner für mich persönlich. Und das, obwohl er wirklich geputzt war. Also es hat nichts damit zu tun gehabt. Und genau, also die Übelkeit war ziemlich, ziemlich unangenehm für mich. Vor allem, weil ich kein Mensch bin, der sich eigentlich im normalen Leben übergibt. Und dann plötzlich häufig und sehr gewaltvoll so, dass ich permanent geplatzte Äderchen im Gesicht hatte. Ja, genau. Und dazu kam auch noch, dass ich vor Weihnachten dann am letzten Schultag bin ich dann danach zu meiner Gynäkologin gefahren, eben mit meinem Mann und hatten die erste Eltern-Kind-Pass-Untersuchung. Und ich musste vorher aber schon Blut abnehmen gehen und dann hatten wir die Blutergebnisse und dann war klar, dass ich keinen oder zu wenig Röteln Antikörper hatte, obwohl ich natürlich als Kind diese Impfungen erhalten habe. Und wenn man im Lehrberuf zu wenig Röteln Antikörper hat, dann darf man nicht arbeiten gehen. Bis zur vollendeten 20. Schwangerschaftswoche. Das heißt, ich war dann plötzlich, ich bin in die Ferien gegangen und bin aus den Ferien nicht mehr wiedergekommen. Und das war für mich sehr, sehr schwer, weil ich liebe meinen Job und ich habe meine Schüler und Schülerinnen sehr, sehr gern und vor allem auch mein Kollegium. Und plötzlich musste ich halt einfach zu Hause bleiben und hatte sehr viel Zeit. Und wenn einem eh schon die ganze Zeit schlecht ist, dann ist das nicht unbedingt gut, wenn man dann auch keine Ablenkung mehr hat. Genau.
Oh ja, das erinnert mich an meine erste Schwangerschaft, wo wir Lockdown hatten und ich halt auch.
Oh. Ja.
Ich hatte diese Übelkeit, ich hatte auch diesen Heißhunger, also es war immer abwechselnd, erst schlecht, dann übergeben, dann auf einmal wieder diesen Heißhunger. Und wenn man einfach nichts machen kann und sich ablenken kann, habe ich sehr viel Mitgefühl mit dir. Wie waren eure weiteren Schritte? Hast du eine Hebamme kontaktiert? Habt ihr euch Krankenhäuser angeschaut?
Ich wusste eigentlich sehr früh, noch bevor ich schwanger war, eigentlich schon die Jahre davor, dass ich die Idee einer außerklinischen Geburt sehr interessant finde und habe das auch immer wieder mit meinem Mann besprochen und der war da eigentlich von Anfang an auch an Bord. Wir hatten dann, ich glaube Anfang Jänner oder Ende Dezember oder so, also relativ früh hatten wir so ein Kennenlernen-Zoom-Meeting mit den Hausgeburtshebammen. Genau, das hat uns, also es war, irgendwie hat es nicht ganz gefunkt, hatte ich das Gefühl.
Wenn du sagst Hausgeburtshebammen, meinst du hier in Wien die Stadthebammen?
Danke, so heißen die, sorry. Ja, die meine ich. Und die waren alle total nett und das war ein nettes Kennenlern-Zoom-Meeting, wo eh auch andere Pärchen dabei waren. Aber irgendwie waren wir beide nicht ganz irgendwie davon überzeugt. Mein Mann hat auch gemeint, er ist voll dafür, für außerklinische Geburt, aber Hausgeburt findet er einfach irgendwie, kann er sich damit noch nicht ganz anfreunden, nämlich wirklich aus dem Grund, er findet es ein bisschen schräg, wenn das Kind dort auf die Welt kommt, wo wir liegen und fernschauen quasi. Also dass dieses total weltbewegende Erlebnis und Ereignis in so einem Rahmen auf die Welt kommt, der so alltäglich ist. Ich glaube, das ist sich für ihn im Kopf nicht ganz ausgegangen zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir auch das Geburtshaus angeschaut in Wien, also von Geburtshaus von Anfang an und haben dann gleich eigentlich dorthin geschrieben und dann wurde ich relativ bald von der Babsi angerufen, das ist eine von den vier Hebammen dort und sie hat dann gesagt, ja, passt, machen wir uns einen Termin aus. Und wir wollten eigentlich zu diesem Infovortrag gehen, aber da hatten wir keine Zeit und der ist irgendwie nur alle 2 Wochen. Und dann hätten wir erst Ende Jänner Zeit gehabt und dann hat halt die Babsi gemeint, naja, es ist halt manchmal, kann es halt sein, dass dann die Kapazitäten schon gefüllt sind, obwohl mein Geburtstermin Ende Juli war. Aber und dann haben wir uns dann doch gleich mit der Babsi ein Kennenlerngespräch ausgemacht im Geburtshaus. Das war dann irgendwann im Jänner, ich glaube am 9. Jänner, glaube ich. Sehr, sehr früh und das hat eigentlich von Anfang an super gepasst. Also war ein total nettes Gespräch. Wir waren im Geburtshaus, mein Mann, ich und die Babsi und wir haben dann einfach, also sie wollte einfach alles wissen über uns, über unsere Familiengeschichte, über uns persönlich. Also es war so ein nettes Kennenlernen und ich habe dann eben gleich gemerkt, ich glaube, wir sind auf derselben Wellenlänge, einfach auch was Zugang zu Gesundheit betrifft und zu gesundheitlicher Versorgung. Und es hat einfach so gefunkt, dass wir sind dann auch noch essen gefahren. Und ich hatte dann einfach wirklich Glückstränen in den Augen, weil ich einfach gewusst habe, das möchte ich. Ich möchte in den Raum und ich möchte es mit dieser Person machen. Ja, genau.
Schön. Wie ging es dann weiter in der Schwangerschaft, sowohl mit der Hebammenvorsorge? Hier in Österreich, wir haben ja immer die geteilte Vorsorge. Das heißt, du warst parallel auch noch bei deinem Gynäkologen oder Gynäkologin?
Das ging dann alles eigentlich sehr problemlos weiter. Also ich habe dann versucht, homöopathisch mit der Übelkeit irgendwie das in den Griff zu kriegen. Das hat dann auch halbwegs funktioniert. Ich meine, ganz weggegangen ist sie nie. Es ist mir dann vor der Geburt aufgefallen, dass ich mich nur einfach in gewisser Situation daran gewöhnt habe, dass mir einfach immer so ein bisschen grundschlecht ist in der Früh. Aber ich hatte meine Termine bei meiner Gynäkologin, die ich sehr, sehr, sehr gern habe. Und dann im April dann eigentlich den zweiten Termin bei der Babsi. Und dann ist das halt so angelaufen alles. Also es war eigentlich ganz lang eher sehr ruhig und eben sehr, sehr wenig Kontakt zur Hebamme, weil der erste nächste Termin dann im April war. Und zwischendurch halt die Termine bei meiner Gyn. Ja, aber es war eben so spannend, weil wenn man im Geburtshaus gebären möchte, und das ist ja bei der Hausgeburt auch, gibt es ja gewisse also es gibt gewisse Richtlinien, an die man sich eben halten muss, und es müssen gewisse Dinge erfüllt sein. Und für mich war halt jedes Mal jede Untersuchung, wo ich wusste, okay, das kann jetzt ein Problem werden, wenn irgendwas nicht stimmt, so, hat sich für mich angefühlt, wie das ist wieder eine Hürde, über die ich drüber sprechen muss. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich dem Schritt Geburtshausgeburt näher. Und das war halt Anfang, am 1. April war das Organscreening. Das war halt für uns ein großes Ding, weil ich eine Freundin habe, bei der das erste Kind eine sehr schwerwiegende Diagnose bekommen hat bei diesem Organscreening. Es ist dann Gott sei Dank alles glimpflicher ausgegangen als gedacht. Aber es war zwischendurch, also ist es einfach ums Überleben vom Kind gegangen. Und ich habe das damals vor ein paar Jahren so ein bisschen mitbekommen, durch das, dass wir das, also wir haben dann einfach gemeinsam gesungen, um da ein bisschen zu helfen und um ihr was Gutes zu tun. Und habe das eben so mitbekommen. Deshalb war das Organscreen ein bisschen aufgeladen, weil ich hatte einfach Panik, dass bei uns auch irgendwas ist oder dass es unserem Kind nicht gut geht. Da war aber dann nicht alles gesund, super. Und dann kam dieser Zuckertest und da wieder. Und jedes Mal, wenn ich diese Hürden, wenn dann eben alles gut gegangen ist, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ich komme meinem Traum näher, dass ich eben in diesem Geburtshaus mein Kind gebären kann. Genau, und dann auch noch hatte ich das Kind jetzt gedreht. Und es hat sich eh gedreht, also hat eh alles gepasst, aber es war so ein bisschen, ja. Also der Wunsch war sehr, sehr, sehr stark. Der Wunsch nach einer Geburt im Geburtshaus.
Und du hast gerade angesprochen, dass du damals für oder mit deiner Freundin gesungen hast. Du hast es schon am Anfang angesprochen, du bist, seit du Kind bist, immer zur Chorprobe gegangen. Du singst, du bist Sängerin, dein Mann ist auch Musiker.
Ja.
Habt ihr viel gemeinsam für das Kind musiziert?
Nein, also mein Mann hat einmal gemeint, er muss unbedingt jetzt, also der ist Klarinettist, der muss unbedingt einmal Klarinette spielen, so direkt in den Bauch hinein. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß nicht. Das finde ich irgendwie komisch. Nein, aber ich singe halt viel. Ich habe natürlich auch beruflich, singe ich auch sehr viel in der Schule, weil ich Musiklehrerin bin. Das heißt, mein Kind hat wochenlang, ja, Rock Me Amadeus gehört, gefühlt, weil das war da gerade am Start. Ja. Und ich habe zu Hause immer wieder gesungen. Also wenn ich so ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation gemacht habe auf der Matte, dann habe ich ein, zwei, drei so Healing Chants gesungen, die ich bei dem Mother Blessing Retreat von dieser lieben Freundin kennengelernt habe. Genau.
Sehr schön. Ja. Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Und wenn ja, habt ihr den im Geburtshaus gemacht oder habt ihr euch noch woanders umgeschaut?
Und zwar an sich, also wir haben schon geschaut, ob es im Geburtshaus, ob das eben passt. Unser großes Problem war tatsächlich die Terminfindung. Also Wien ist eine große Stadt und es gibt sehr, sehr viele Kurse, aber es war fast ein Ding der Unmöglichkeit, etwas zu finden, das passt. Weil viele Kurse werden wöchentlich angeboten und das hat einfach, also da konnte mein Mann meistens bei 2 von 4 Terminen oder ich konnte bei 3 von 4 Terminen, weil ich auch noch, es hat dann im Mai auch noch Konzerte gesungen. Und im Endeffekt haben wir dann im Women's Nature einen Wochenendkurs gefunden und das hat eben gepasst, weil das waren dann 2 Tage und da konnten wir uns gut Zeit nehmen und mein Mann halt auch beruflich dann sich da das gut freihalten. Das heißt, es war nicht so sehr eine Frage von, wo wollen wir denn unbedingt machen oder mit wem wollen wir denn machen, sondern eher, wann geht es sich zeitlich irgendwie aus. Und wir haben ihn dann auch relativ spät, aber wir haben ihn Ende Juni gemacht. Ich glaube, 27. Juni oder so war der Termin. Und einen Monat später hatte ich eigentlich schon ET. Genau.
Hast du dich sonst noch irgendwie auf die Geburt vorbereitet?
Oh ja. Für manche wirkt das vielleicht komisch. Ich habe bei manchen Freundinnen gedacht, die denken sich wahrscheinlich, ich bin verrückt. Aber ich bin ein sehr interessierter Mensch und wenn mich ein Thema interessiert, dann kann ich mich da ziemlich reintigern. Und das war auch so bei der Geburt. Ich wusste einfach, das ist ein lebensveränderndes Ereignis. Das ist ein Riesending. Und ich wollte mich einfach bestmöglichst darauf vorbereiten und auch auf die Zeit danach. Das heißt, wir haben in Nanaya sehr viele Kurse besucht. Ich glaube, so ein Wochenbett und Babypflege und dann ein guter Stillbeginn, einen Tragekurs. Also so, wir haben das voll ausgeschöpft. Aber ich finde das Nanaya, sorry für die Werbung, aber ich finde das Nanaya einfach super, weil es total kostengünstig ist und du kriegst einfach echt gute Beratung. Also uns hat es dort sehr gut gefallen.
Brauchst dich nicht für die Werbung entschuldigen, für das Nanaya mache ich immer gerne Werbung. Sehr netter Verein, die ein tolles Angebot haben hier in Wien für werdende Eltern, aber auch für Eltern und Familien.
Genau. Und also das hat uns dort eigentlich sehr gut gefallen. Und abgesehen davon, dass es natürlich von der Wissensvermittlung sehr interessant war, es war halt auch schön, sich im Vorfeld einfach gemeinsam, wir haben die meisten Sachen nämlich gemeinsam besucht, sich da einfach als Paar Zeit zu nehmen für so einen vorbereiteten Kurs. Es war irgendwie, und dann geht man noch essen. Also es war halt dann auch irgendwie ein bisschen Paarzeit. Also das hatte auch diese Qualität. Und ich habe dann zusätzlich auch noch sehr viele Bücher verschlungen. Also begonnen mit, einige stehen nämlich noch herum, einige habe ich schon weggepackt. Also ich habe das Buch von der Ina May Gaskin gelesen. Ich weiß natürlich, dass die Person, also ich habe das jetzt eben mitbekommen auf Instagram, dass das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Aber an sich, was ich vor allem gelesen habe bei ihr, waren die Geburtsgeschichten. Also und da sind sehr, sehr viele Erzählungen von Geburten drinnen. Das hat auch mein Mann gelesen. Dann haben wir natürlich so ein Schwangerschaftsbuch gehabt, das von der Karin Dannhauer, In guter Hoffnung. Das fand ich auch so sympathisch, einfach weil ich finde, also mir war es einfach wichtig, möglichst viele Informationen auf entspannte und so unaufgeregte Weise zu erhalten. Und ich finde, das machen Bücher oft sehr gut. Und auch das ist einfach sehr entspannt geschrieben und nicht so. Also in einer Zeit, in der man auf Instagram ganz, ganz viele arge, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, wie das auf Englisch heißt, also dass einfach Reels immer eine ganz arge Überschrift haben und dann ist man sofort, glaubt mal, komplettes Drama. Das heißt, wenn ich einmal, keine Ahnung, ein Ministück Ei esse und es ist vielleicht nicht ganz durchgekocht, dann bricht das volle Drama aus. Also mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein für das, wie Instagram mittlerweile funktioniert. Aber das habe ich total gemieden. Also ich war
der Algorithmus.
Ja, aber nein, nicht nur, shit, ist wurscht. Ich habe eigentlich, das Wort hatte ich immer im Repertoire, jetzt ist es weg. Aber ja, der Algorithmus, den habe ich komplett gemieden. Der ist auch nicht eingestellt auf das, bei mir noch nach wie vor nicht. Weil ich diese Untergangsszenarien eigentlich komplett vermeiden wollte. Und dadurch habe ich mich sehr an Bücher gewendet und bin eben sehr dankbar für Bücher, die einfach sehr klar geschrieben sind, aber eben nicht Drama machen. Und meine Gynäkologin war zum Beispiel auch so, die war einfach sehr klar, sehr ruhig und hat in keiner Weise, dass ich da jemals nervös gewesen wäre, weil sie einfach so von sich aus eine ruhende Person ist.
Hat deine Gynäkologin auch die außerklinische Geburt unterstützt?
Ja. Ja, sie ist die gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob wir gesagt haben, ja, vielleicht überlegen wir Hausgeburt. Und dann hat sie gesagt, naja, könnt ihr auch das Geburtshaus anschauen. Aber sie hat auf jeden Fall, also bei ihr liegen die Folder vom Geburtshaus auf. Ja, ja. Und sie hat uns eigentlich dorthin verwiesen. Und meine Hebamme hat dann gesagt, ja, die Dr. Puschmann, ja, ja, von der bekommen wir eh öfter die Frauen. Also da dürfte irgendwie so ein bisschen eine Straße sein. So.
Ja, den Namen habe ich schon öfter gehört.
Ja.
Okay, wie ging es dir dann in den Tagen, Wochen vor der Geburt um den ET herum?
Also mir ging es körperlich super. Also ich kenne ja auch Frauen, die dann so, wenn der ET nahe rückt, dass es einfach wirklich unangenehm wird und nicht mehr schlafen können oder so. Und das war überhaupt kein Problem. Ich war natürlich zu dem Zeitpunkt wirklich schon riesig. Und wir haben das alles natürlich auch mit Fotos dokumentiert und es schaut einfach total absurd aus. Ich bin eine sehr große Frau und es schaut einfach aus, als hätte man mir so einen riesen Sack an den Bauch gehängt. Und das, klar, der war dann auch schon so tief und das schaut echt ein bisschen seltsam aus. Aber ich bin jeden Tag noch voll viel spazieren gegangen und dann rückt dieser IT näher und dann ist man schon so in vorfreudiger Erwartung. Und ja, es kam halt dann alles ein bisschen anders als gedacht, weil unsere Tochter meinen Bauch nicht unbedingt verlassen wollte. Also Die hat sich sehr, sehr wohl da drinnen gefühlt und das ist ja eh schön, aber ich bin eigentlich eine relativ ungeduldige Person von Natur aus und das war für mich sehr, sehr schwierig. Also jetzt, um gleich einmal klar zu sagen, was war, sie ist tatsächlich 12 Tage nach ET auf die Welt gekommen und das ist schon relativ spät. Also man weiß ja eh, 14 Tage ist das Höchste und genau, sie hat sich wirklich extra lang Zeit gelassen. Das heißt, ich verbinde die Zeit ab ET bis zur Geburt war für mich, also es war wirklich, das klingt jetzt total böse, es war keine schöne Zeit für mich. Ich war, also ich habe selten so viel geheult in dieser Zeit. Ich hatte zwischendurch einfach Telefonate mit meiner Hebamme, die mich immer wieder aufgebaut hat und die gesagt hat, und wenn es dir wieder schlecht geht, ruf mich an. Also die hat da eben auch absolute Seelsorge betrieben, weil ich dachte irgendwie, ich weiß eh, das ist blöd, aber ich dachte, mein Kind kommt vorm ET. Ich habe mir einfach eingebildet, das wird so sein. Und natürlich weiß ich eh, statistisch gesehen, Erdgebärende und so weiter. Aber ich dachte eh, bei mir ist es anders. Und dann verstreicht dieser ET. Und man ist wir sind ins Geburtshaus gefahren und haben ein CTG gemacht. Und es hat alles gepasst und alles super und schaut alles toll aus. Und fährt sie dann nach Hause und es wird schon soweit sein. Und dann verstreichen wieder 4 Tage. Und dann sind wir wieder, oder 5, dann sind wir wieder im Geburtshaus. Ja, nein, ich spüre es schon. Also das dauert jetzt nicht mehr lange. Aber es dauert halt dann, vergingen wieder 5 Tage und es tut sich wieder nichts. Also jetzt im Nachhinein weiß ich hatte die ganze Zeit schon Senkwehen. So, ich wusste nicht, wie sich das anspürt, weil Erstgebärende. Und da hat sich eh was getan, aber für mich hat sich halt, ich habe das irgendwie nicht gecheckt, sondern für mich hat sich halt nichts getan. Und meine Angst vor einer Einleitung war einfach riesig. Weil ich das einfach nicht wollte. Man kann jetzt sagen, ich bin total stur oder ich habe mich da in irgendwas verrannt. Aber ich habe einfach so, so stark gespürt, ich möchte meine Tochter in einem außerklinischen Setting gebären. Und ich habe 2 Freundinnen, die wurden eingeleitet aus verschiedensten Gründen. Und das waren auch das, also kann man nicht vergleichen, weil jede Schwangerschaft ist anders. Und aber da hat dann jede, bei beiden hat die Einleitung halt dann zum Kaiserschnitt geführt. So 6 Jahre. Und ich wollte das halt nicht. Also wir haben beim Geburtsvorbereitungskurs genau beschrieben bekommen, wie eine 6 Jahre abläuft. Und das war auch gut so, weil ich hatte dann einfach im Kopf, wenn es so ist, dann weiß ich, was passiert. Und sowas finde ich immer sehr wichtig. Aber ich habe eben auch danach, hatten wir dann so ein paar Minuten für uns, um das zu verdauen. Und ich bin dann halt draußen gestanden im Hof beim Women's Nature im Sommer. Und wir sind halt, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich weiß, du glaubst, ich bin stur, aber ich spüre das so stark, ich will das einfach nicht. Ich will es nicht.
Viele von euch wissen, dass ich schon seit über einem Jahrzehnt Yoga praktiziere und auch unterrichte und eine Spezialisierung auf Prä- und Postnatal-Yoga habe. Wenn du dir in deiner Schwangerschaft mehr Bewegung, Entspannung und Verbindung wünschst, dann habe ich etwas für dich. Meine neue Yoga-Online-Videothek für Schwangere. Dort findest du aufgezeichnete Schwangerschafts-Yoga-Klassen, die ich in den Jahren 22 und 23 aufgenommen habe. Und das sind alles Klassen im hybriden Format. Das heißt, ich habe damals Frauen live im Studio unterrichtet und manchmal waren auch Teilnehmerinnen dabei, die von zu Hause online mitgemacht haben. Das Besondere daran ist, dass diese Klassen dadurch total interaktiv und lebendig sind. Ich gehe auf echte Fragen und individuelle Bedürfnisse ein, egal ob es um Entspannung, sanfte Kräftigung, Atemtechniken oder geburtsvorbereitende Übungen geht. Du bekommst also keine anonyme Standardaufnahme, sondern das authentische Gefühl einer echten Schwangerschafts-Yoga-Stunde mit echten Frauen, echten Themen und natürlich ganz viel Raum für dich. In der Videothek sind über 30 Klassen, auf die du deine ganze Schwangerschaft über Zugriff hast, für nur 69 Euro. Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes.
Also es war ganz ein schräges Gefühl einfach. Und ich habe mir gedacht, warum bist du denn so stur? Was ist da los? Warum wehrst du dich so dagegen? Gut, auf die Auflösung kommt jetzt dann eh gleich. das heißt, große Panik, Einleitung. Dann Gespräch mit meiner Hebamme. Das war dann schon 9 Tage, 10 Tage nach IT. Wo dann einfach so gekommen ist, so, Magdalena, wir machen jetzt mal einleitende Maßnahmen. Und ich dachte mir, okay, was kommt? Jetzt muss ich jetzt Rizinusöl trinken oder wie? Nein, es gibt ja noch ganz viel anderes. Aber das wusste ich halt nicht. Ich dachte halt, keine Ahnung, man ist drüber, so, jetzt trinkst du Rizinusöl und wenn das nichts hilft, dann hängen wir dich am Wehentropf, so quasi. Und dabei gibt es ja noch ganz viele andere Dinge, um halt das Oxytocin anzuregen. Und so habe ich eben zum Tee verschrieben bekommen mit Eisenkraut und Zimt und so. Wo es halt dann geheißen hat, der ist so grauslich. Ich habe kein Problem damit gehabt, ich fand ihn nicht so ekelhaft. Den habe ich halt dann brav getrunken. Dann hat sie uns ein Bauchmassageöl zusammengemischt, weil die Babsi ist ein bisschen eine Kräuterhexe auch. Und mein Mann hat dann am Abend meinen Bauch massiert und mit unserem Kind gesprochen und gesagt, so, es ist Zeit, dass du rauskommst und uns halt ein bisschen reden, dass es hinauskommt. Und das fand ich eigentlich am witzigsten, ich habe eine Milchpumpe mitbekommen. Genau. Und habe dann wenige Tage vor Geburt bin ich halt einfach so gesessen, wir haben noch Game of Thrones geschaut, das ist natürlich vielleicht auch nicht unbedingt wehbewertend. Aber ich war zu dem Zeitpunkt schon sehr entspannt, weil da waren wir schon sehr weit und da bin ich dann schon sehr entspannt beim Schrank gewesen. Also wir haben dann Game of Thrones gefernschaut und ich habe halt dann meine Milchpumpe laufen gehabt und es war dann und es war irgendwie total witzig, wir haben das beide total lustig gefunden. Genau, und das war dann so dieses Regimen, das ich dann verschrieben bekommen habe über das Wochenende. Das war am Freitag, habe ich das bekommen. Und am Freitag hat sie eben auch schon abgetastet. Also das hat sie vorher auch schon gemacht, die Babsi. Und hat dann gesagt, ja, na, es ist sie steht in den Startlöchern. Also mein Kind steht in den Startlöchern. Sie spürt das Köpfchen, es ist alles schon da, es ist alles bereit. Nur die Wehen fehlen halt. Genau. Und dann, ja, haben diese Maßnahmen dann offensichtlich gegriffen, weil am Sonntag am Abend ging es dann los. 11 Tage nach IT.
Genau, gab es an diesem Freitag oder wann auch immer ihr mit Babsi gesprochen habt, hattet ihr dann schon drüber geredet, okay, wenn es jetzt am Montag noch nicht losgegangen ist, was machen wir dann?
Genau, das hat mich nämlich auch nochmal so beruhigt, weil sie hat gesagt, also die Richtlinie im Geburtstag ist bis 12 Tage nach IT und danach hätten wir noch 2 Tage Zeit gehabt für eine Hausgeburt. Und dann hätten wir es quasi nach Hause verlegt. Und es war zu dem Zeitpunkt, hat mein Mann auch schon gesagt, also das hat er schon Monate vorher gesagt, er kann sich das eigentlich jetzt schon total gut vorstellen, eine Hausgeburt. Also er musste halt auch sich erst dran gewöhnen, aber er war dann eigentlich so, ja, na, ist kein Problem, Mama ist zu Hause, na sicher. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn du wirklich 14 Tage nach IT noch immer keine Wehen hattest, dann kriegst du am 14. Tag am Abend noch Rizinusöl. Und wenn das nichts bringt, dann gehst du ins Spital. Und das hat mir auch nochmal ziemlich auch einen Stress rausgenommen, weil ich wusste halt nicht, dass es so viele Steps dazwischen gibt. Und es gab einfach noch sehr viele Steps dazwischen und es gab noch die Option Hausgeburt. Und ich hatte einfach noch Zeit. Und man muss aber auch dazu sagen, dass es meinem Kind und mir sehr, sehr gut ging. Obwohl wir schon so weit drüber waren quasi. Es war ja immer noch Geburtszeitraum. Das ist ja so blöd. Diese blöde Idee. Der macht ja alle nervös. Aber mir ging es ja unglaublich gut. Also ich habe echt noch stundenlang Spaziergänge gemacht und habe super geschlafen. Und mein Kind hat sich noch immer voll viel bewegt. Und es war einfach, also da war nie eine Frage von, oh, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so gut fürs Kind, wenn wir jetzt noch warten. Überhaupt nicht.
Mir fällt ja gerade nochmal ein, weil du ja am Anfang gesagt hast, dass du auch die symptothermale Methode verwendet hast, als du schwanger geworden bist. Weißt du, dass der IT tatsächlich auch mit dem Eisprung übereinstimmt? Weil das ja auch, weil du gerade gesagt hast, dass du eigentlich in der Zeit davor längere Zyklen hattest, wo der Eisprung später war.
Der IT wäre sogar früher gewesen, laut der symptothermalen Methode. Okay. Und meine Gyn hat dann nach der ersten Untersuchung, wo man ja dann so misst, wie groß das Baby ist, also der Embryo oder der Fötus, hat dann gesagt, na, verschieben wir ihn ein bisschen nach hinten. Und dann hat sie ihn verschoben auf, ich glaube, um 5 Tage nach hinten, ja, 4, 5 Tage.
Ah, okay, spannend. Also warst eventuell sogar noch mehr drüber als diese 12 Tage.
Möglich, ja.
Ja, alles möglich. Okay. Sonntagabend, die Wehen gingen dann los. Wie ging es weiter?
Ja. Ich habe Also es war dann so am Abend, wir haben Jolly gespielt und dann habe ich so gesagt, du, irgendwie glaube ich, das war jetzt eine Wehe. Und dann, aber der Moritz, also die Babsi hat uns eben gesagt, na, und einmal ganz entspannt und ruht euch noch aus. Und genau, dann hat der Moritz gesagt, also mein Mann hat dann gesagt, ja, okay, na schauen wir einfach, wie es weitergeht. Wir waren beide sehr ruhig. Ich habe mich dann auf die Couch gelegt, habe einen Film geschaut. Er hat noch irgendwas herumgeräumt, keine Ahnung. Den Film habe ich nicht zu Ende geschaut, weil es dann irgendwie doch ein bisschen stärker wurde und irgendwann ein bisschen unangenehm. Dann habe ich um 9:30, also vor um 8, glaube ich, habe ich die Babsi schon angerufen, habe immer gesagt, du, ich glaube, es könnte sein, dass jetzt was ist. Und sie, ja, ganz entspannt. Und wenn es wirklich dann regelmäßig kommen, dann meldest dich wieder und so. Oder wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe. Dann bin ich ins Bett gegangen. Oder so. Ich kann mich an diese, lustigerweise an diese Zeit nicht mehr, diese paar Stunden, die wirken so, als wären das 5 Minuten gewesen. Aber es waren schon ein paar Stunden. Und die Wehen sind aber dann so ab 9:30 wirklich regelmäßiger gewesen und sind relativ schnell sehr regelmäßig geworden. Also ich kann mich nur, ich habe nur mal so ein paar Szenen im Kopf von, ich bin in der Dusche gestanden, wollte mich noch duschen. Und musste dann aber, brauchte dann Hilfe beim Rauskommen aus der Dusche, weil die Wehe plötzlich so stark war, dass ich halt irgendwie nicht mehr allein rausgekommen bin. Mir war plötzlich kalt, obwohl es draußen, also nicht 30 Grad hatte oder so. Und ich musste dann mein Winterpyjama anziehen. Dann habe ich mich ins Bett gelegt. Dann war die nächste Wehe aber so stark, dass ich mich übergeben habe, weil es im Liegen irgendwie viel, viel stärker war. Dann haben wir das Tänzgerät ausgepackt. Das habe ich mir ausgepackt von einer anderen Hebamme im Geburtshaus. Also dann hatte ich das Tänzgerät oben, dann bin ich halt so gesessen am Bett, glaube ich, oder auf dem Ball, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich bin auf jeden Fall im Schlafzimmer gesessen und der Moritz hat dann gesagt, nein, ich versuche mich nochmal hinzulegen, aber das hat einfach de facto nichts gebracht, weil die Wehen waren relativ schnell sehr stark. Dann haben wir mit der Babsi telefoniert, so um 11 Uhr mal, sie, ja, na gut, passt, sie macht sich jetzt auf den Weg ins Geburtshaus und wir telefonieren dann einfach eine Dreiviertelstunde wieder und dann war sie schon im Geburtshaus, dann haben wir angerufen. Ich weiß nur, ich glaube, wir haben so um 12:30 oder so telefoniert, wo dann einfach klar war, wir müssen jetzt einfach fahren und ich hatte zu Hause meine erste Presswehe. Also es ging einfach sehr, sehr schnell. Man muss dazu sagen, meine Mutter war ja überhaupt nicht begeistert von dem Plan, außerklinisch zu gebären und hat immer gesagt, du wirst, wenn das so schnell geht, du kommst nicht rechtzeitig in Geburtshaus, das ist viel zu schnell. Weil das, du bist auch so schnell gekommen. Und ich habe gesagt, ich bin erst Gebärende, bei mir wird das nicht so schnell sein. Ja, aber ich hatte zu Hause die erste Presswehe.
Wie lange fährt man von euch mit dem Auto ins Geburtshaus? Weil ihr seid ja auch nicht ganz um die Ecke.
Na, 20 Minuten. Also abends geht es natürlich schneller und es war auch abends. Wir haben im Vorfeld probiert, mit dem Taxi ins Geburtshaus zu fahren. Da ist der Taxifahrer aber so wild gefahren, dass ich mich dann 100 Meter vom Geburtshaus am Gehsteig übergeben musste. Genau. Und dann haben wir beschlossen, passt, das riskieren wir nicht, weil so in einer Ausnahmesituation wie einfach starken Wehen fahren wir nicht mit einer wildfremden Person in einem eventuell ganz ungut riechenden Auto, weil ich finde, Taxis riechen ja oft nur nach Duftbäumchen und ich bin sehr sensibel, was das betrifft, ich mag das gar nicht. Also machen wir das Ganze mit Car2Go und das klingt jetzt auch ziemlich crazy und es ist auch ziemlich crazy. Aber für uns war es damals einfach einleuchtend. Im Nachhinein gesehen ist es ein bisschen strange, aber ja. Gut, wo war ich stehen geblieben? Die Wehen waren so stark. Ich hatte eine Presswehe, habe dann zu meinem Mann gesagt, du, ich muss jetzt schieben, ich muss jetzt pressen, ich kann nicht anders, ja, also. Das ist der Pressdrang, that's real, habe ich dann gemerkt. Dann ist mir vorher schon die Blase geplatzt, als ich aufs Klo gehen wollte. Genau, das war auch spannend. Dann habe ich gedacht, ja, das kann man nicht merken. Also das, genau, da kommt einfach plötzlich ein Wasserfall, ein Fruchtwasser aus mir heraus. Und dann hat mich mein Mann kurz alleine gelassen, hat das nächste Car2Go geholt, ist wieder raufgegangen, hat mich geholt. Ich war zu dem Zeitpunkt schon, hatte meine Schlafmaske am Kopf, meine Kopfhörer, habe meine Entspannungsmusik gehört. Die Babsi meinte noch so, ja, schau, dass du gut bei dir bleibst. Aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach schon in der Pressphase. Also ich konnte nicht bei mir bleiben. Das ging einfach gar nicht. Bin dann so, ohne was zu sehen oder zu hören, im Auto gesessen mit so einer kleinen Schüssel, falls ich mich nochmal übergeben muss. Das Tennisgerät hinten drauf, der Pyjama war natürlich schon wieder komplett nass, weil das Fruchtwasser ja weiter ausrinnt, auch wenn man glaubt, das ist nichts mehr drinnen. Und dann sind wir da einfach im Car2Go zum Geburtstag gefahren. Mein Mann hat sich dann auch verfahren. Es ist wirklich ein bisschen schräg. Klassisch die Abzweigung beim Gürtel versäumt auf die rechte Windseite. Und ich habe dann so gesagt, oh, wie lange noch? Und er hat 8 Minuten gesagt und ein paar Minuten später, wie lange noch? 8 Minuten. Dann haben wir gedacht, irgendwie komisch, warum dauert das jetzt noch immer so lange? Wir haben dann aber die Hebammen angerufen, ja, sie müssen mich bitte direkt vom Auto abholen, weil mein Mann muss das Auto parken. Und dann haben mich die eben abgeholt. Und ja, ich hatte halt einfach wirklich schon ärgste Presswehen im Auto. Und die Hebammen haben mir dann im Nachhinein gesagt, sie hatten schon total Angst, dass wir mit dem Taxi kommen und der Taxifahrer sich aber weigert, weiterzufahren. Weil wenn der nämlich mitkriegt, dass die Wehen schon so stark sind, kann sich der halt weigern und dann die Rettung rufen. Hätte der die Rettung gerufen, hätten mich die nicht ins Geburtshaus gebracht, sondern in ein Spital. Also ja, ein bisschen eine schwierige Aktion mit diesem Mietauto, aber es war für uns offensichtlich die beste Lösung. Dann bin ich ins Geburtshaus gekommen, wurde gleich von 3 Frauen empfangen, nämlich eben von meiner Hebamme, dann von einer zweiten, die dann immer für die Endphase dazukommt. Und nachdem ich eben schon Presswehen hatte zu Hause, war dann auch gleich noch die Kathi dabei und eine Hebammenstudentin. Das heißt, ich war einfach von 3 Frauen begleitet. Und es war so ein Luxus, muss ich echt sagen. Also deshalb schwärme ich nach wie vor so vom Geburtshaus, weil ich einfach von 3 Frauen begleitet wurde und von meinem Mann und das war einfach traumhaft. Ich bin dann im Geburtshaus angekommen, mir wurde das Tennisgerät runtergenommen, ich wurde ausgezogen und ich bin direkt in einen roten Ferrari gestiegen, in die Geburtswanne, habe mich voll gefreut, warmes Wasser und dann, genau, ist es halt so dahin gegangen, haben mir halt gedacht, weil ich habe mich ja eingelesen, ich wusste ja ungefähr, was Sache ist, dann haben wir schon gedacht, okay, ich hatte das schon Sommer 1, die erste Presswehe, Pressphase dauert normalerweise nicht so lang, das kann es nicht mehr lang dauern. Das ist ja super, oder? Ich bin ja bald fertig. Dann habe ich gemerkt, okay, es dauert halt doch relativ lang, aber man hatte kein Gefühl mehr für Raum und Zeit, weil sie dann so auf diesem Geburtsplaneten, ich bin dann wieder raus aus der Wanne, bin dann auf dem Bett in Seitlage gelegen und hatte einfach, und das war ganz, ganz arg, ich fand das fast ärger als die Wehen tatsächlich, nach jeder Wehe so starke Rückenschmerzen. Also ich hatte so stark Kreuzweh. Und das war wirklich unangenehm, weil dann war die Wehe vorbei, aber man denkt sich so, jetzt kann ich entspannen. Und dann kam aber so für 30 Sekunden ein riesig pochender Schmerz im Rücken. Und dann war ich einfach in dieser Pressphase und habe einfach gearbeitet und gearbeitet und habe ganz viel Motivation gebraucht und habe einfach durch das, dass 3 unterschiedliche Frauen anwesend waren, 3 unterschiedliche Arten an Motivational Speeches bekommen. Und das war total super, weil ich habe wirklich von allen 3 was gebraucht. Es war echt toll. Und irgendwann ist die Sonne aufgegangen. Und dann haben wir gedacht, Moment, die Sonne geht um 5 Uhr in der Früh auf. Wieso ist dieses Kind noch immer nicht da? Zwischendurch natürlich schon gezweifelt an mir. Okay, ich kann nicht gut genug pressen. Ich mache irgendwas falsch vielleicht. Der klassische Weg in so einer Ausnahmesituation ist natürlich, dass man dann wieder alte Muster einschlägt und so Unsicherheiten hervorkommen. Alle haben gesagt, na, du machst es super, du machst es so gut und dann hat die Babsi aber irgendwann gesagt, so, Magdalena, jetzt tu noch mal gescheit, so quasi, als hätte ich vorher nicht gescheit genug gepresst und dann habe ich immer gedacht, Alter, ich gebe eh schon alles, was soll das? Und es war aber tatsächlich in dem Moment das Richtige, weil dann habe ich wirklich nochmal alle Reserven genommen und habe nochmal voll geschoben und dann ist sie um 7 in der Früh auf die Welt gekommen. Und genau, mit einem sehr erschrockenen Blick und ganz viel Geschrei ist meine Tochter in diese Welt geflutscht. Nach einer ewig langen Pressphase, weil mein Kind war eine Sternenguckerin und hat auch den Kopf nicht eingezogen, sondern ist mit der Stirn zuerst raus. Also anatomisch gesehen eher unpraktisch, deshalb auch die starken Rückenschmerzen. Genau. Sie haben mir dann nach der Geburt gesagt, dass es eine Sternenguckerin war. Und ich war dann so, deshalb hat das so lange gedauert. Und wir zwei haben uns ja schon mal nach der Geburt gesehen und hast mich dann auch gefragt, ob mich das eigentlich gestört hat, dass sie mich nicht informiert haben während der Geburt. Und für mich, glaube ich, war es das Beste, dass ich nicht wusste, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach schon ein bisschen gezweifelt habe an mir. Und ich glaube, das nicht zu wissen war gut, weil ich dann einfach in meiner Zone war und ich habe einfach gearbeitet und ich habe das gemacht und es war super anstrengend. Aber ich habe mir keine Sorgen gemacht. Nicht wirklich. Ich habe mir mein Kind keine Sorgen gemacht, weil sie haben ja nach jeder Wehe, werden ja die Herztöne mit dem Dopton abgehört und die Herztöne haben immer gepasst. Durchgehend. Und dadurch habe ich einfach gewusst, beim Kind geht's gut, es dauert halt einfach nur so lang. Es ist halt so. Und es gibt jetzt eh keinen anderen Weg, das wird da durch. Und das macht man halt dann. Und diese Idee, ich kann nicht mehr oder ich muss jetzt aufgeben oder ich schaff's nicht mehr, die hat es nicht gegeben. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich nicht wusste, dass es nicht ganz läuft wie quasi im Lehrbuch. Weil sonst hätte ich vielleicht noch mehr zu zweifeln begonnen. Genau. Ah ja, und ich wurde zweimal kathetert, weil jeder Millimeter zählt. Genau, und ich konnte nicht mehr normal auskurieren. So.
Okay, also der Blasenkatheter hat geholfen.
Ja, absolut. Und also man spürt ja eh nichts mehr zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte auch irgendwann eine Akupunkturnadel im Damm. Aber es war mir alles schon so was von wurscht. Weil, ja, I was on birth planet.
Ja. Als sie dann da war, du hast schon gesagt, sie hat gleich sehr viel geschrien, was natürlich wahrscheinlich erstmal auch eine Erleichterung ist zu hören, okay, ja, Kind geht gut, schreit. Hast du sie gleich zu dir genommen? Warst du zu dem Zeitpunkt im Wasser oder am Land?
Nein, ich habe sie tatsächlich auf dem Geburtshocker bekommen, weil das einfach zu dem Zeitpunkt die beste Position war mit der Sternenguckerin, genau. Und wir waren gleich im Bett und ich bin dann gleich aufs Bett und dann mein Mann zu mir dazu und sie ist mir dann gleich auf den Bauch gelegt worden. Ich konnte sie nicht so hoch aufnehmen, weil die Nabelschnur war einfach noch teilweise in mir drinnen. Genau. Und sie war dann gleich bei mir und wir sind da dann einfach mal gelegen. Ja. Genau, und ich war einfach, ich dachte, ich werde so viel heulen bei der Geburt, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und ich dachte, boah, das wird so ein tränenreiches Ereignis. Und es war dann gar nicht so lustig irgendwie.
Ja, kann ich mich auch mit identifizieren. Bei mir war die Schwangerschaft immer sehr, oder beide Schwangerschaften sehr emotional, aber der Moment dann, wenn das Kind da war, war irgendwie nicht tränenreich.
Na.
Gar nicht. Dann eher dieses Gefühl der Erleichterung, dass es vorbei ist. Hattest du Geburtsverletzungen?
Ja, ich hatte einen Riss zweiten Grades. Es war auch kurzzeitig, ich wusste meiner Hebamme nicht, ob es nicht dritten Grades ist und ob wir nicht ins Spital fahren müssen. Dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt habe ich das alles super außerklinisch gemeistert, jetzt muss ich erst wieder ins Spital. Ich war natürlich not amused, aber es hat dann eh gepasst. Es war dann, sie hat es dann selber genäht und sie hat das auch wirklich sehr schön vernäht, wurde mir jetzt im Nachhinein von mehreren Quellen bestätigt, die mich seitdem untersucht haben. Und genau, dann kam noch die Plazenta, also zuerst kam die Plazenta und dann wurde ich natürlich erst vernäht. Und das war auch so, ja, ach ja, okay, jetzt ist sie auf einmal rausgeflutscht. Okay, gut, dann haben wir das auch erledigt, also es war so unspektakulär eigentlich. Aber sie wurde es dann noch gezeigt, also wir durften dann die Plazenta noch anschauen, sie liegt auch momentan noch im Tiefkühler bei uns. Genau.
Wie wahrscheinlich Tausende, Hunderttausende Plazenten auf der ganzen Welt in irgendwelchen Tiefkühlfächern noch liegen, bis sie
eingepflanzt werden, genau.
Genau. Wie hat das Stillen funktioniert und wie lange wart ihr im Geburtshaus, bevor ihr dann wieder nach Hause gefahren seid?
Also normalerweise ist es so, wenn alles klappt, dann fährt man wirklich relativ schnell nach der Geburt wieder nach Hause. So 2 Stunden danach, so glaube ich, ist so der Lyriklinge. Und bei mir war es nur so, ich habe von Hause einen sehr niedrigen Blutdruck und hatte eben einfach eine sehr, sehr anstrengende Geburt mit wenig Flüssigkeitsaufnahme und ja, hatte auch kein Essen im System mehr. Dass ich dann beim Versuch auf mich aufzusetzen einfach umgekippt bin. Zu dem Zeitpunkt war meine Tochter bei meinem Mann auf der Brust und es ging quasi darum zu sehen, ob ich aufstehen kann. Und ich bin dann gesessen und auf einmal der nächste Moment, wo ich weiß, es schauen mich 2 Frauen an, 2 Hebammen. Und ich habe mir gedacht, was wollte ich? Ich habe gerade so gut geschlafen und so gut geträumt. Aber ich war in Wirklichkeit irgendwie 30 Sekunden weg. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt eine Stunde wirklich tief geschlafen. Dann habe ich eine Infusion bekommen oder 2 Infusionen sogar. Eine Nudelsuppe wurde mir gekocht, dann haben sie mir Käsestangerl gebracht, dann habe ich einen Cola bekommen. Also ich wurde dann versorgt, wurde dann ins andere Geburtszimmer verlegt, damit sie das reinigen können. Und da sind wir dann gelegen bis um, glaube ich, 2 am Nachmittag oder so, 1 am Nachmittag. Und es war dann ein bisschen die Debatte, wie wir nach Hause kommen. Weil ich eben tatsächlich, also liegen war überhaupt kein Problem. Sitzen ging halbwegs, aber stehen war einfach so schwierig. Also ich konnte halt einfach irgendwie nicht gescheit aufstehen, weil mein Kreislauf dann nicht ganz mitgemacht hat. Obwohl ich eh schon wirklich alles gegessen und getrunken habe, was mir irgendwie so gegeben wurde. Und es war auch super. Also es hat noch nie was so gut geschmeckt wie dieses Käsestangerl. Aber es war dann ein bisschen schwierig und wir haben dann auch irgendeinen Krankenfahrtdienst angerufen, ob sie mich nach Hause bringen können. Und ja, sie können mich am 8. Abend holen. Also frühestens. Das war dann auch klar, das ist keine Option. Und im Endeffekt bin ich mit dem Schreibtischsessel aus dem Geburtshaus rausgeschoben worden. Meine Tochter war schon gut im Maxikosi verstaut. Ich wurde, also eine andere Hebamme, ich habe gesagt, ich fühle mich so grauslich. Wir haben natürlich wo viel geschwitzt bei der Geburt und konnte halt einfach noch nicht duschen gehen. Und dann hat mich die Kathi hat dann einen Waschlappen geholt und ein warmes Wasser und hat mich dann gewaschen, weil ich mir schon so grausig gefühlt habe. Und dann habe ich mich eben angezogen. Das hat dann auch halbwegs funktioniert. Dann bin ich mit dem Schreibtischsessel rausgeschoben worden. Dann bin ich so Huckelback an der Babsi irgendwie ins Auto gehievt worden. Und es hat dann funktioniert und dann auch rauf. Also sie haben mich einfach sehr viel gestützt. Und ihnen war es halt so wichtig, dass ich immer nach Hause komme, weil das Motto bei im Geburtshaus ist, dass du dich am besten zu Hause erholst im eigenen Bett. Und ich wollte ja auch nach Hause. Und das hat aber dann eigentlich super funktioniert und innerhalb von ein paar Stunden war alles wieder voll okay. Es hat nur halt immer ein bisschen Starthilfe gebraucht. Ja.
Ja. Du hattest gerade gesagt, dass es 2 Stunden sind, die man im Geburtshaus bleibt. Ich glaube, es sind 3 Stunden.
Sind es 3, okay.
Ja, also ich glaube, bei außerklinischen Geburten sind es 3 Stunden, die okay. Die Hebammen da sein müssen und danach können sie einen entlassen.
Ja.
Okay, das heißt, es hat ein bisschen gebraucht, dich nach Hause zu bringen, aber zu Hause ging es dir dann gut und ich vermute, dass die Hebammen ja dann auch gleich am nächsten Tag da waren.
Ja, und sie waren auch abrufbereit. Es ging darum, dass ich unbedingt aufs Klo gehen musste. Also du musst aufs Klo gehen können, so. Und sie haben mich dann noch einmal eigentlich kathetert, wie ich dann schon nach der Geburt. Und da war dann offensichtlich auch die Blase sehr voll. Also ich glaube, ein Liter oder so ist. Also es war ziemlich arg. Es hat nicht aufgehört. Und ich konnte dann aber am Abend oder schon kurz nachdem wir nach Hause gegangen sind, bin ich dann selbstständig aufs Klo gegangen und ich konnte dann auch pinkeln. Das war dann überhaupt kein Problem. Genau, es war nur eben wirklich die Starthilfe. Aber es war so schön, weil die eine Hebamme ist im Mietauto mit uns mitgefahren. Wir haben uns dann irgendwie nett unterhalten, weil ihre Ex-Schwägerin ist auch Musikerin, irgend sowas. Dann haben wir uns irgendwie total nett unterhalten. Und meine Hebamme ist mit ihrem Auto auch mitgefahren. Wir sind im Konvoi zu unserer Wohnung gefahren. Dann waren beide Hebammen da, haben sich noch kurz um unsere Tochter gekümmert. Und ich, während mein Mann noch schnell irgendwie so die letzten Reste von Fruchtwasser und Handtüchern so beseitigt hat und wir das Bett ausgelegt haben mit diesen Wickel, also diesen Bettschutz halt. Und die haben sich dann noch ein bisschen um unsere Tochter gekümmert und dann haben wir uns ins Bett gelegt und dann haben sie gesagt, wenn irgendwas ist, ruf uns an und dann kommen wir heute nochmal. Und sonst sehen wir uns morgen in der Früh. Genau, aber es war dann nichts mehr. Und wir haben dann irgendwie schön unsere ersten Stunden im Bett verbracht. Genau.
Sehr schön. Wie hat das Stillen funktioniert?
Das Stillen hat anfänglich sehr gut funktioniert. Ich hatte keine wunden Brustwarzen. Es hat mir einfach ein bisschen weh getan, aber ich habe einfach sehr viel geschmiert von Anfang an und damit ist es irgendwie gut gepasst. Es hat sich nur dann nach 2 Wochen hatte ich das erste Mal einen leichten Milchstau. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Dann war meine Tochter auch an dem Busen oft unruhig. Wobei ich jetzt sagen kann, nach einem halben Jahr, das kann schon sein. Also die Unruhe hat sie sich teilweise auch behalten. Nicht beim Trinken, sondern so ein bisschen als ihre Wesensart manchmal. So das Runterfahren zum Schlafen ist immer wieder ein Thema bei ihr. Aber es hat sich dann rausgestellt, also das Zungenband bei meiner Tochter war eine Spur zu weit angewachsen. Aber so, dass es eben weder der wirklich gute Kinderarzt als auch die Babsi noch, die haben es beide nicht gesehen. Und es ist auch voll okay, ich gebe ihnen da jetzt überhaupt nicht die Schuld oder so. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, es stimmt irgendwas nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, es passt etwas nicht. Und dann haben wir durch Zufall, ganz zufällig, eine ILC-BC-Stillberaterin gerufen, die halt auch einen 10. fährt. Und das ist wirklich, wie durch Zufall, eine der Zungenbandspezialistinnen in Wien und Umgebung. Und die war wirklich, glaube ich, 2-3 Stunden bei uns da und hat dann eben gefragt, wie es so geht, hat sich unsere Tochter angeschaut, hat beim Stillen zugeschaut und dann ist eben klar geworden, ach so, hoppala, sie kann halt einfach gar nicht so gut trinken. Und sie hat die ersten 2 Wochen hat super funktioniert, weil da ging es halt irgendwie noch. Aber sie hat durch, also die Anita meinte dann auch, durch das, dass ihre Zunge nicht so gut funktioniert, kompensiert sie mit dem Unterkiefer und hat einfach meinen Busen so sehr massiert und so, dass er jetzt einfach sehr, sehr viel Milch gibt. Genau, also ich habe das Thema von sehr viel Milch ist immer noch da. Sie trinkt mittlerweile sehr schön. Wir haben das Zungenband dann auch Ende September schneiden lassen. Ganz viele Übungen davor und danach gemacht. Weil das ist eben das, was oft, habe ich jetzt schon mitbekommen, unter den Tisch fällt. Das wird manchmal im Spital geschnitten und man macht aber dann keine Übungen. Und das ist aber ganz wichtig, weil sonst wächst das halt wieder zu oder es vernarbt falsch. Das heißt, wir haben ganz viele Zungenübungen und auch so im Gesicht Übungen gemacht. Und jetzt trinkt sie an sich sehr schön. Sie trinkt, glaube ich, noch immer nicht so, wie es quasi im Textbook steht. Aber sie ist ein Wonneproppen und das Stillen ist schön. Und genau, also es passt jetzt sehr gut.
Sehr schön. Das freut mich zu hören, dass das dann mit der richtigen Beratung und Begleitung gut geklappt hat. Liebe Magdalena, vielen Dank, dass du uns auf diese sehr spannende Geburtsreise mitgenommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Geburtsgeschichte von Magdalena. Und wenn du jemanden kennst, der oder die von dieser Folge profitieren könnte, dann schick sie doch einfach weiter. Vielleicht eine Frau, die gerade um den IT ist oder schon danach und ganz ungeduldig auf ihr Kind wartet. Dann ist das vielleicht eine Folge, die helfen kann, die Wartezeit zu überbrücken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.